Ja, willkommen, meine Damen und Herren, zur vierten und letzten Folge meiner Lesung des goethischen Versepos Reinecke Fuchs. Eine kurze Vorbemerkung. Eigentlich wollte ich Ihnen die Geschichte ungekürzt in voller Länge vorlesen. Das habe ich in den vergangenen drei Folgen auch getan. Aber die letzten drei Kapitel sind doch so umfangreich, dass ich einige wenige Passagen auslassen werde, um die bisherige Dauer von jeweils etwa anderthalb Stunden, diesmal nicht um weitere 30 Minuten, zu überziehen. Ich denke, das ist auch in Ihrem Sinne. Dies vorab. Was ist der Stand der Dinge? Reinecke Fuchs, der notorische Übeltäter und Schwerenöter, hatte es vor den Gerichtshof Nobels des Königs der Tiere gestellt, immer wieder geschafft, sich der Verantwortung für seine Schandtaten zu entziehen, ja sogar seine zahlreichen Ankläger mundtot zu machen oder gar zumindest zeitweise selbst hinter Gitter zu bringen. Die Anklagen lauteten in heutiger Terminologie auf üble Nachrede, Körperverletzung, Vergewaltigung bis hin zum Mord. Weitere Klagen werden folgen. Reineckes Taktik beruhte vor allem darauf, sich auf den alten, schon im antiken römischen Recht verankerten Grundsatz zu berufen, audiatur et altera pars. Vor Gericht soll bzw. muss immer auch die Gegenseite, also der Angeklagte, gehört werden. Bei der Inanspruchnahme dieses Rechts wurde er auch von der Königin selbst und insbesondere von seinen Verwandten, Grimbart, dem Dachs, sowie Martin, dem Affen und dessen Frau Rückenau, unterstützt. Reineckes Verteidigung basierte allerdings auf einem gigantischen Lügengebäude. So hatte er seine ärgsten Widersacher, Isegrim, den Wolf, und Braun, den Bären, einer Verschwörung gegen den König bezichtigt, die ihm überdies einen sagenhaften, von Reineckes Vater angeblich erhaltenen Goldschatz vorenthalten wollten. Zu diesem Schatz hätten speziell drei überaus wertvolle Kleinodien gehört, die Bellin, der Widder des Königs Hofkaplan, freventlich an sich gerissen hätte. Er, Reinecke, hätte die Schätze Bellin und dem Hasen Lampe anvertraut, um sie dem König zu überbringen. Doch Bellin hätte den Hasen kaltblütig ermordet, um in den Besitz der Kostbarkeiten zu gelangen. Dabei war Reinecke selbst der Mörder und hatte Bellin mit dem Kopf Lampes zum König Nobel geschickt, woraufhin dieser den vermeintlichen Täter Bellin dem Wolf Isegrim zum Fraß vorwerfen ließ. Im Nachhinein verdächtigt Nobel zwar Reinecke des Mordes, aber wie soll er es beweisen? Reinecke hatte schließlich versprochen, die angeblichen Schätze, die ja noch irgendwo sein müssen, zu suchen und für den König und seine Frau herbeizuschaffen. Doch was waren das für so ungemein exquisite Gegenstände, dass man dafür sogar mordet? Wollen die Äffin, Frau Rückenau, und mit ihr alle im Gerichtssaal anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer, also auch wir, natürlich wissen. Aufklärung verschafft uns Reinecke Fuchs auf gewohnt durchtriebene Art und Weise im 10. Gesang des Epos. Bis dahin waren wir gekommen. Erlauben Sie mir vorher noch einen kleinen Hinweis. Goethe hatte seine Version der alten Fabel, wie schon einmal erwähnt, sozusagen im Wettstreit mit der Übersetzung der homerischen Epen Odyssee und Ilias von Johann Heinrich Voss verfasst. Beide Werke waren im selben Jahr, 1793, im Druck erschienen. Deshalb wählte Goethe das antike Versmaß, den Hexameter, und deshalb unterteilt er die Geschichte nach dem Vorbild Homers in Gesänge, nicht etwa Kapitel. Und er spielt gerade in den folgenden drei Gesängen auf diverse Szenen der Ilias, also der Erzählung vom Trojanischen Krieg, an. Welche das sind, habe ich auf dem ausgeteilten Handzettel vermerkt und empfehle Ihnen, die entsprechenden Stellen einmal parallel zum goethischen Text zu lesen. In der Übersetzung von Voss, von Schadewald oder in der 2008 erschienenen, überaus frischen und glänzenden Übertragung von Raoul Schrott. Es lohnt sich. Aber damit genug der Vorrede. Kommen wir zum Eigentlichen. Johann Wolfgang von Goethe, Reinecke Fuchs, 10. Gesang. O mein König, sagte darauf der listige Redner, lasst mich, edelster Fürst, vor meinen Freunden erzählen, was euch alles von mir an köstlichen Dingen bestimmt war. Habt ihr sie gleich nicht erhalten, so war mein Wille doch löblich. Sage nur an, versetzte der König, und kürze die Worte. Glück und Ehre sind hin, ihr werdet alles erfahren, sagte Reinecke traurig. Das erste köstliche Kleinod war ein Ring. Ich gab ihn Bellinen, er sollt ihn dem König überliefern. Es war auf wunderbarliche Weise dieser Ring zusammengesetzt und würdig im Schatze meines Fürsten zu glänzen, aus feinem Golde gebildet. Auf der inneren Seite, die nach dem Finger sich kehret, standen Lettern gegraben und eingeschmolzen. Es waren 3 hebräische Worte von ganz besonderer Deutung. Niemand erklärte so leicht in diesen Landen die Züge. Meister Abrion nur von Trier, der konnte sie lesen. Es ist ein Jude, gelehrt, und alle Zungen und Sprachen kennt er, die von Poitou bis Lüneburg werden gesprochen, und auf Kräuter und Steine versteht sich der Jude besonders. Als ich den Ring ihm gezeigt, da sagt er, köstliche Dinge sind hierinnen verborgen. Die 3 gegrabenen Namen brachte Seth, der Fromme, vom Paradiese hernieder, als er das Öl der Barmherzigkeit suchte. Und wer ihn am Finger trägt, der findet sich frei von allen Gefahren. Es werden weder Donner noch Blitz noch Zauberei ihn verletzen. Ferner, sagte der Meister, er habe gelesen, es könne, wer den Ring am Finger bewahrt, in grimmiger Kälte nicht erfrieren. Er lebe gewiss ein ruhiges Alter. Außen stand ein Edelgestein, ein heller Karfunkel. Dieser leuchtete nachts und zeigte deutlich die Sachen. Viele Kräfte hatte der Stein, er heilte die Kranken. Wer ihn berührte, fühlte sich frei von allen Gebrechen, aller Bedrängnis. Nur ließ sich der Tod allein nicht bezwingen. Weiter entdeckte der Meister des Steines herrliche Kräfte. Glücklich reist der Besitzer durch alle Lande, ihm schadet weder Wasser noch Feuer. Gefangen oder verraten kann er nicht werden und jeder Gewalt des Feindes entgeht er. Und besieht er nüchtern den Stein, so wird er im Kampfe 100 überwinden und mehr. Die Tugend des Steines nimmt dem Gifte die Wirkung und allen schädlichen Säften. Ebenso vertilgt sie den Hass und sollte gleich mancher den Besitzer nicht lieben, er fühlt sich in kurzem verändert. Ach, wer möchte die Kräfte des Steines alle zu zählen, den ich im Schatze des Vaters gefunden und den ich dem König nun zu senden gedachte? Denn solches köstlichen Ringes war ich nicht wert. Ich wusste es recht wohl. Er sollte dem einen, der von allen der Edelste bleibt, so dachte ich, gehören. Unser Wohl beruht nur auf ihm und unser Vermögen. Und ich hoffte, sein Leben von allem Übel zu schützen. Ferner sollte Widder Bellin der Königin gleichfalls Kamm und Spiegel verehren, damit sie meiner gedächte. Diese hatte ich einmal zur Lust vom Schatze des Vaters zu mir genommen. Es fand sich auf Erden kein schöneres Kunstwerk. Oh, wie oft versucht es mein Weib und wollte sie haben. Sie verlangte nichts weiter von allen Gütern der Erde und wir stritten darum. Sie konnte mich niemals bewegen. Doch nun sendet ich Spiegel und Kamm mit gutem Bedachte meiner gnädigen Frauen, der Königin, welche mir immer große Wohltat erwies und mich vor Übel beschirmte. Öfters hat sie für mich ein günstiges Wörtchen gesprochen. Edel ist sie von hoher Geburt, es ziert sie die Tugend und ihr altes Geschlecht bewährt sich in Worten und Werken. Würdig war sie des Spiegels und Kammes, die sie nun leider nicht mit Augen gesehen. Sie bleiben auf immer verloren. Um vom Kamme zu reden. Zu diesem hatte der Künstler Pantherknochen genommen, die Reste des edlen Geschöpfes. Zwischen Indien wohnt es und zwischen dem Paradiese. Von solchen Knochen und Beinen war der zierliche Kamm mit vielem Fleiße gebildet, klar wie Silber und weiß von unaussprechlicher Reinheit. Ferner sah man die köstlichsten Bilder am Rücken des Kammes hoch erhaben, durchflochten mit goldenen zierlichen Ranken und mit rot und blauer Lasur. Im mittelsten Felde war die Geschichte künstlich gebildet, wie Paris von Troja eines Tages am Brunnen saß, drei göttliche Frauen vor sich sah. Man nannte sie Pallas und Juno und Venus. Lange stritten sie erst, denn jegliche wollte den Apfel gerne besitzen, der ihnen bisher zusammengehörte. Endlich verglichen sie sich, es solle den goldenen Apfel Paris, der Schönsten, bestimmen. Sie allein sollt ihn behalten. Und der Jüngling beschaute sie mit gutem Bedachte. Juno sagte zu ihm, erhalt ich den Apfel, erkennst du mich für die Schönste, so wirst du der Erste vor allen an Reichtum. Pallas versetzte, bedenke dich wohl und gib mir den Apfel, und du wirst der mächtigste Mann. Es fürchten dich alle, wird dein Name genannt, so Feind als Freunde zusammen. Venus sprach, was soll die Gewalt, was sollen die Schätze? Ist dein Vater nicht König Priamos? Deine Gebrüder, Hektor und andere, sind sie nicht reich und mächtig im Lande? Ist nicht Troja geschützt von seinem Heere? Und habt ihr nicht umher das Land bezwungen und fernere Völker? Wirst du die Schönste mich preisen und mir den Apfel erteilen? Sollst du des herrlichsten Schatzes auf dieser Erde dich freuen? Dieser Schatz ist ein treffliches Weib, die Schönste von allen, tugendsam, edel und weise. Ach, wer könnte würdig sie loben? Gib mir den Apfel. Und du sollst des griechischen Königs Gemahlin, Helena, mein ich, die Schöne, den Schatz der Schätze besitzen. Und er gab ihr den Apfel und pries sie vor allen die Schönste. Aber sie half ihm dagegen die schöne Königin rauben, Menelaos, Gemahlin. Sie ward in Troja die Seine. Diese Geschichte sah man erhaben im mittelsten Felde des Kammes. Und es waren Schilder umher mit künstlichen Schriften. Jeder nur durfte lesen, und so verstand er die Fabel. Höret nun weiter in Kürze vom Spiegel. Daran die Stelle des Glases ein Beryll vertrat, von großer Klarheit und Schönheit. Alles zeigte sich drin, und wenn es meilenweit vorging, war es Tag oder Nacht. Und hatte jemand im Antlitz einen Fehler, wie er auch war, ein Fleckchen im Auge, durfte er sich nur im Spiegel besehen, so gingen von Stund an alle Mängel hinweg und alle fremden Gebrechen. Ist's ein Wunder, dass mich es verdrießt, den Spiegel zu missen? Und es war ein köstliches Holz zur Fassung der Tafel, Setym heißt es, genommen, von festem, glänzendem Wuchse. Keine Würmer stechen es an und wird auch wie billig höher gehalten als Gold. Nur Ebenholz kommt ihm am nächsten. Leider vermutet ich nicht den Tod des ehrlichen Lampe, da ich ihm und Berlin auf Treu und Glauben die Schätze heilig empfahl. Ich hielt sie beide für redliche Leute. Keine besseren Freunde gedacht ich jemals zu haben. Wehe sei über den Mörder gerufen. Ich will es erfahren, wer die Schätze verborgen. Es bleibt kein Mörder verhohlen. Wüsst doch ein und anderer vielleicht im Kreis hier zu sagen, wo die Schätze geblieben und wie man Lampen getötet? Seht, Herr König, so hab ich euch oft in Ehren gehalten. alles, was ich besitze und was ich nur immer gewinne, alles widme ich euch gern und eurer Königin. Doch leider, im Ansehen steht der Wolf als oberster Vogt und alle bedrängt er. Euren Vorteil besorgt er nicht sehr. Zum Halben und Ganzen weiß er den Seinen zu fördern. So führt er freilich mit Braunen nun das Wort. Und Reinekens Rede wird wenig geachtet. Herr, es ist wahr, man hat mich verklagt. Ich werde nicht weichen, denn ich muss nun hindurch. Und also sei es gesprochen, ist hier einer, der glaubt zu beweisen, so komm er mit Zeugen, halte sich fest an die Sache und setze gerichtlich zum Pfande sein Vermögen, sein Ohr, sein Leben, wenn er verlöre, und ich setze das Gleiche dagegen. So hat es zu Rechte stets gegolten, so halte man's noch, und alle die Sache, wie man sie für und wider gesprochen, sie werde getreulich solcherweise geführt und gerichtet. Ich darf es verlangen. Wie es auch sei, versetzte der König, am Wege des Rechtes will und kann ich nicht schmälern. Ich habe es auch niemals gelitten. Groß ist zwar der Verdacht, du habest an Lampes Ermordung teilgenommen, des redlichen Boten. Ich liebt ihn besonders und verlor ihn nicht gern, betrübte mich über die Maßen, als man sein blutiges Haupt aus deinem Ränzel herauszog. Auf der Stelle büßt es Berlin, der böse Begleiter. Und du magst die Sache nun weiter gerichtlich verfechten. Hätte weiter jemand zu klagen, wir wollen ihn hören. Stell er unbescholtene Zeugen und bringe die Klage gegen Reineken ordentlich vor. Hier steht er zu Rechte. Reineke sagte, gnädiger Herr, ich danke zum Besten. Jeden hört ihr und jeder genießt die Wohltat des Rechtes. Lasst mich heilig beteuern, mit welchem traurigen Herzen ich Berlin und Lampen entließ. Mir ahnete, glaub ich, was den beiden sollte geschehen. Ach, ich liebte sie zärtlich. So staffierte Reineke klug Erzählung und Worte. Jedermann glaubt ihm. Er hatte die Schätze so zierlich beschrieben, sich so ernstlich betragen. Er schien die Wahrheit zu reden. Ja, man sucht ihn zu trösten. Und so betrog er den König, dem die Schätze gefielen. Er hätte sie gerne besessen. Sagte zu Reineken, gebt euch zufrieden, ihr reiset und suchet weit und breit das Verlorene zu finden, das Mögliche tut ihr. Wenn ihr meiner Hilfe bedürft, sie steht euch zu Diensten. Dankbar, sagte Reineke drauf, erkenne ich die Gnade. Diese Worte richten mich auf und lassen mich hoffen. Raub und Mord zu bestrafen ist eure höchste Behörde. Dunkel bleibt mir die Sache, doch wird sich's finden. Ich sehe mit dem größten Fleiße danach und werde des Tages emsig reisen und nachts und alle Leute befragen. Hab ich erfahren, wo sie sich finden und kann sie nicht selber wiedergewinnen, wär ich zu schwach, so bitt ich um Hilfe, die gewährt ihr alsdann und sicher wird es geraten. Bring ich glücklich die Schätze vor euch, so find ich am Ende meine Mühe belohnt und meine Treue bewähret. Gerne hört es der König und fiel in allem und jedem Reineke bei. Der hatte die Lüge so künstlich geflochten. Alle die anderen glaubten es auch. Er durfte nun wieder reisen und gehen, wohin ihm gefiel und ohne zu fragen. Aber Isegrim konnte sich länger nicht halten. Und knirschend sprach er, gnädiger Herr, so glaubt ihr wieder dem Diebe, der euch zwei- und dreifach belog? Wen sollt es nicht wundern? Seht ihr nicht, dass der Schalk euch betrügt und uns alle beschädigt? Wahrheit redet er nie und eitel Lügen ersinnt er. Aber ich lasse ihn so leicht nicht davon. Ihr sollt es erfahren. Heute will ich ihn halten. Er soll nicht wanken noch weichen. Und er soll zu Rechte mir stehen. Nun mag er sich wahren. 11. Gesang. Isegrim klagte, der Wolf, und sprach: Ihr werdet verstehen, Reinecke, gnädiger König, so wie er immer ein Schalk war, bleibt er es auch und steht und redet schändliche Dinge, mein Geschlecht zu beschimpfen und mich. So hat er mir immer, meinem Weibe noch mehr, empfindliche Schande bereitet. So bewog er sie einst, in einem Teiche zu waten durch den Morast und hatte versprochen, sie solle des Tages viele Fische gewinnen. Sie habe den Schwanz nur ins Wasser einzutauchen und hängen zu lassen. Es würden die Fische fest sich beißen, ja, sie könne selbviert nicht alle verzehren. Watend kam sie darauf und schwimmend gegen das Ende, gegen den Zapfen. Da hatte das Wasser sich tiefer gesammelt und er hieß sie den Schwanz ins Wasser hängen. Die Kälte gegen Abend war groß und grimmig begann es zu frieren, dass sie fast nicht länger sich hielt. So war auch in kurzem ihr der Schwanz ins Eis gefroren. Sie konnte ihn nicht regen, glaubte, die Fische wären so schwer, es wäre gelungen. Reinecke merkt es, der schändliche Dieb, und was er getrieben, darf ich nicht sagen. Er kam und übermannte sie, leider. Von der Stelle soll er mir nicht. Es kostet der Frevel einen von beiden, wie ihr uns seht, noch heute das Leben, denn er schwätzt sich nicht durch. Ich hab ihn selber betroffen über der Tat. Mich führte der Zufall am Hügel den Weg her. Laut um Hilfe hört ich sie schreien, die arme Betrogene. Fest im Eise stand sie gefangen und konnt ihm nicht wehren. Und ich kam und musste mit eigenen Augen das alles sehen. Ein Wunder fürwahr, dass mir das Herz nicht gebrochen. Reinecke, rief ich, was tust du? Er hörte mich kommen und eilte seine Straße. Da ging ich hinzu mit traurigem Herzen, musste waten und frieren im kalten Wasser und konnte nur mit Mühe das Eis zerbrechen, mein Weib zu erlösen. Ach, es ging nicht glücklich vonstatten. Sie zerrte gewaltig und es blieb ihr ein Viertel des Schwanzes im Eise gefangen. Jammernd klagte sie laut und viel. Das hörten die Bauern, kamen hervor und spürten uns aus und riefen einander. Hitzig liefen sie über den Damm mit Piken und Äxten, mit dem Rocken kamen die Weiber und lärmten gewaltig. Fangt sie, schlagt nur und werft, so riefen sie gegeneinander. Angst wie damals empfand ich noch nie. Das Gleiche bekennet Gieremund auch. Wir retteten kaum mit Mühe das Leben, liefen, es rauchte das Fell. Da kam ein Bube gelaufen, ein vertrackter Geselle, mit einer Pike bewaffnet, leicht zu Fuße, stach er nach uns und drängt uns gewaltig. Wäre die Nacht nicht gekommen, wir hätten das Leben gelassen. Und die Weiber riefen noch immer, die Hexen, wir hätten ihre Schafe gefressen. Sie hätten uns gerne getroffen, schimpften und schmähten hinter uns drein. Wir wandten uns aber von dem Lande wieder zum Wasser und schlupften behende zwischen die Binsen. Da trauten die Bauern nicht weiter zu folgen, denn es war dunkel geworden. Sie machten sich wieder nach Hause. Knapp entkamen wir so. Ihr seht, gnädiger König, Überwältigung, Mord und Verrat. Von solchen Verbrechen ist die Rede. Die werdet ihr streng, mein König, bestrafen. Als der König die Klage vernommen, versetzt er: Es werde rechtlich hierüber erkannt, doch lasst uns Reinecken hören. Reinecke sprach: Verhielt es sich also, würde die Sache wenig Ehre mir bringen und Gott bewahre mich gnädig, dass man es fände, wie er erzählt. Doch will ich nicht leugnen, dass ich sie Fische fangen gelehrt und auch ihr die beste Straße zu Wasser zu kommen und sie zu dem Teiche gewiesen, aber sie lief so gierig danach, sobald sie nur Fische nennen gehört. Und Weg und Maß und Lehre vergaß sie. Blieb sie fest im Eise befroren, so hatte sie freilich viel zu lange gesessen. Denn hätte sie zeitig gezogen, hätte sie Fische genug zum köstlichen Mahle gefangen. Allzu große Begierde ist immer schädlich. Gewöhnt sich ungenügsam das Herz, so muss es vieles vermissen. Wer den Geist der Gierigkeit hat, er lebt nur in Sorgen. Niemand sättiget ihn. Frau Gieremund hat es erfahren, da sie im Eise befror. Sie dankt nun meiner Bemühung schlecht. Das hab ich davon, dass ich ihr redlich geholfen. Denn ich schob und wollte mit allen Kräften sie heben, doch sie war mir zu schwer. Und über dieser Bemühung traf mich Isegrim an, der längs dem Ufer daherging, stand da droben und rief und fluchte grimmig herunter. Ja, fürwahr, ich erschrak, den schönen Segen zu hören. Eins und zwei und dreimal warf er die grässlichsten Flüche über mich her und schrie, von wildem Zorne getrieben, und ich dachte, du machst dich davon und wartest nicht länger. Besser laufen als faulen. Ich hatte es eben getroffen, denn er hätte mich damals zerrissen. Und wenn es begegnet, dass zwei Hunde sich beißen um einen Knochen, da muss wohl einer verlieren. So schien mir auch da das Beste geraten, seinem Zorn zu entweichen und seinem verworrenen Gemüte. Grimmig war er und bleibt es. Wie kann er's leugnen? Befraget seine Frau. Was hab ich mit ihm, dem Lügner, zu schaffen? Denn sobald er sein Weib im Eise befroren bemerkte, flucht und schalt er gewaltig und kam und half ihr entkommen. Machten die Bauern sich hinter sie her, so war es zum Besten. Denn so kam ihr Blut in Bewegung, sie froren nicht länger. Was ist weiter zu sagen? Es ist ein schlechtes Benehmen, wer sein eigenes Weib mit solchen Lügen beschimpft. Fragt sie selber, da steht sie. Und hätte er die Wahrheit gesprochen, würde sie selber zu klagen nicht fehlen. Indessen erbitt ich, eine Woche mir Frist, mit meinen Freunden zu sprechen, was für Antwort dem Wolf und seiner Klage gebühret. Gieremund sagte darauf, in eurem Treiben und Wesen ist nur Schalkheit, wir wissen es wohl, und Lügen und Trügen, Büberei, Täuschung und Trotz. Wer euren verfänglichen Reden glaubt, wird sicher am Ende beschädigt. Immer gebraucht ihr lose, verworrene Worte. So hab ich's einst am Borne gefunden. Denn zwei Eimer hingen daran. Ihr hattet in einen, weiß ich warum, euch gesetzt und wart herniedergefahren. Nun vermochtet ihr nicht, euch selber wieder zu heben und ihr klagtet gewaltig. Des Morgens kam ich zum Brunnen, fragte, wer bracht euch herein? Ihr sagtet, kommt ihr doch eben, liebe Gevatterin, recht. Ich gönn euch jeglichen Vorteil. Steigt in den Eimer da droben, so fahrt ihr hernieder und esst hier an Fischen euch satt. Ich war zum Unglück gekommen, denn ich glaubt es. Ihr schwurt noch dazu, ihr hättet so viele Fische verzehrt, es schmerzt euch der Leib. Ich ließ mich betören, dumm wie ich war, und stieg in den Eimer. Da ging er hernieder und der andere wieder herauf. Ihr kamt mir entgegen. Wunderlich schien mir's zu sein. Ich fragte voller Erstaunen, sagt, wie geht das zu? Ihr aber sagtet da wieder, auf und ab. So geht's in der Welt, so geht es uns beiden. Ist es doch also der Lauf. Erniedrigt werden die einen und die anderen erhöht und nach eines jeglichen Tugend. Aus dem Eimer sprangt ihr und lieft und eiltet von dannen. Aber ich saß im Brunnen bekümmert und musste den Tag lang harren und Schläge genug am selbigen Abend erdulden, ehe ich entkam. Es traten zum Brunnen einige Bauern, sie bemerkten mich da. Von grimmigem Hunger gepeinigt, saß ich in Trauer und Angst, erbärmlich war mir zumute. Untereinander sprachen die Bauern: Da sieh nur, im Eimer sitzt da unten der Feind, der unsere Schafe vermindert. Hol ihn herauf, versetzte der eine, ich halte mich fertig und empfang ihn am Rand, er soll uns die Lämmer bezahlen. Wie er mich aber empfing, das war ein Jammer. Es fielen Schläg auf Schläge mir über den Pelz. Ich hatte mein Leben keinen traurigeren Tag und kaum entrann ich dem Tode. Reinecke sagte darauf: Bedenkt genauer die Folgen und ihr findet gewiss, wie heilsam die Schläge gewesen. Ich für meine Person mag lieber dergleichen entbehren. Und wie die Sache stand, so musste wohl eines von beiden sich mit den Schlägen beladen. Wir konnten zugleich nicht entgehen. Wenn ihr es euch merkt, so nutzt es euch wohl. Und künftig vertraut ihr keinem so leicht in ähnlichen Fällen. Die Welt ist voll Schalkheit. Da, versetzte der Wolf, was braucht es weiter Beweise? Niemand verletzte mich mehr als dieser böse Verräter. Aber wir machen wahrhaftig diesen Streit mit Worten nicht aus. Was sollen wir keifen? Recht bleibt Recht. Und wer es auch hat, es zeigt sich am Ende. Trotzig, Reinecke, tretet ihr auf. So mögt ihr es haben. Kämpfen wollen wir gegeneinander. Da wird es sich finden. Wo ihr steht, spottet ihr mein und redet verwegen meiner Ehre zu nah. Ihr habt mit schändlichen Lügen mich verdächtig gemacht, als hätt ich böse Verschwörung gegen den König im Sinne gehabt und hätte sein Leben ihm zu rauben gewünscht. Ihr aber prahltet dagegen ihm von Schätzen was vor. Schmählich behandeltet ihr mein Weib und sollt es mir büßen. Dieser Sachen klag ich euch an. Ich denke zu kämpfen über Altes und Neues und wiederhole es. Ein Mörder, ein Verräter seid ihr, ein Dieb. Und Leben um Leben wollen wir kämpfen. Es endige nun das Keifen und Schelten. Einen Handschuh biet ich euch an, so wie ihn zu Rechte jeder Fordernde reicht. Ihr mögt ihn zum Pfande behalten und wir finden uns bald. Der König hat es vernommen. Alle die Herren haben's gehört. Ich hoffe, sie werden Zeugen sein des rechtlichen Kampfes. Ihr sollt nicht entweichen, bis die Sache sich endlich entscheidet. Dann wollen wir sehen. Reinecke dachte bei sich, das geht um Vermögen und Leben. Groß ist er, ich aber bin klein. Und könnt es mir diesmal etwa misslingen, so hätten mir alle die listigen Streiche wenig geholfen. Doch warten wir es ab. Denn wenn ich's bedenke, bin ich im Vorteil. Verloren hat er ja schon die vordersten Klauen. Ist der Tor nicht kühler geworden, so soll er am Ende seinen Willen nicht haben. Es koste, was es auch wolle. Reinecke sagte zum Wolfe darauf: Ihr mögt mir wohl selber ein Verräter, Isegrim, sein. Und alle Beschwerden, die ihr auf mich zu bringen gedenket, sind alle gelogen. Wollt ihr kämpfen? Ich wag es mit euch und werde nicht wanken. Lange wünscht ich mir das. Hier ist mein Handschuh dagegen. So empfing der König die Pfänder. Es reichten sie beide kühnlich. Er sagte darauf: Ihr sollt mir Bürgen bestellen, dass ihr morgen zum Kampfe nicht fehlt, denn beide Parteien find ich verworren. Wer mag die Reden alle verstehen? Isegrims Bürgen wurden sogleich der Bär und der Kater, Braun und Hinze. Für Reineken aber verbürgten sich gleichfalls Vetter Moneke, Sohn von Mertenaffe, und Grimbart. Reinecke, sagte Frau Rückenau drauf, bleibet gelassen, klug von Sinnen. Es lehrte mein Mann, der jetzt nach Rom ist, euer Oheim, mich einst ein Gebet. Es hatte dasselbe Abt von Schluck aufgesetzt und gab es meinem Gemahle, dem er sich günstig erwies, auf einem Zettel geschrieben. Dieses Gebet, so sagte der Abt, ist heilsam den Männern, die ins Gefecht sich begeben. Man muss es nüchtern des Morgens überlesen, so bleibt man des Tags von Not und Gefahren völlig befreit, vorm Tode geschützt, vor Schmerzen und Wunden. Tröstet euch, Neffe, damit. Ich will es morgen bei Zeiten über euch lesen. So geht ihr getrost und ohne Besorgnis. Liebe Muhme, versetzte der Fuchs, ich danke von Herzen. Ich gedenk es euch wieder. Doch muss mir immer am meisten meiner Sache Gerechtigkeit helfen und meine Gewandtheit. Reinekens Freunde blieben beisammen die Nacht durch und scheuchten seine Grillen durch muntere Gespräche. Frau Rückenau aber war vor allen besorgt und beschäftigt. Sie ließ ihn behende zwischen Kopf und Schwanz und Brust und Bauch bescheren und mit Fett und Öle bestreichen. Es zeigte sich aber Reineke fett und rund und wohl zu Fuße. Daneben sprach sie, höret mich an, bedenket, was ihr zu tun habt, höret den Rat verständiger Freunde, das hilft euch am besten. Trinket nur brav und haltet das Wasser und kommt ihr des Morgens in den Kreis, so macht es gescheit. Benetzet den rauen Wedel über und über und sucht den Gegner zu treffen. Könnt ihr die Augen ihm salben, so ist's am besten geraten. Sein Gesicht verdunkelt sich gleich, es kommt euch zustatten und ihn hindert es sehr. Auch müsst ihr anfangs euch furchtsam stellen und gegen den Wind mit flüchtigen Füßen entweichen. Wenn er euch folget, erregt nur den Staub, auf dass ihr die Augen ihm mit Unrat und Sande verschließt. Dann springet zur Seite, passt auf jede Bewegung und wenn er die Augen sich auswischt, nehmt des Vorteils gewahr und salbt ihm aufs Neue die Augen mit dem ätzenden Wasser, damit er völlig verblinde, nicht mehr wisse, wo aus noch ein. Und der Sieg euch verbleibe. Nun, lieber Neffe, schlaft ein wenig, wir wollen euch wecken, wenn es Zeit ist. Doch will ich sogleich die heiligen Worte über euch lesen, von welchen ich sprach, auf dass ich euch stärke. Und sie legt ihm die Hand aufs Haupt und sagte die Worte, ne kräscht, ne gibaul, geit zum Namtefli, dudna mein Tedax. Nun, Glück auf, nun seid ihr verwahrt. Das Nämliche sagte Oheim Grimbart. Dann führten sie ihn und legten sich schlafen. Ruhig schlief er. Die Sonne ging auf. Da kamen die Otter und der Dachs, den Vetter zu wecken. Sie grüßten ihn freundlich und sie sagten, bereitet euch wohl. Da brachte die Otter eine junge Ente hervor und reicht sie ihm, sagend, esst, ich habe sie euch mit manchem Sprunge gewonnen, an dem Damme bei Hühnerbrot. Lasst's euch belieben, mein Vetter. Gutes Handgeld ist das, versetzte Reineke munter. So was verschmäh ich nicht leicht. Das möge Gott euch vergelten, dass ihr meiner gedenket. Er ließ das Essen sich schmecken und das Trinken dazu und ging mit seinen Verwandten in den Kreis, auf den ebenen Sand. Da sollte man kämpfen. 12. Gesang. Als der König Reineken sah, wie dieser am Kreise glatt geschoren sich zeigte, mit Öl und schlüpfrigem Fette über und über gesalbt, da lacht er über die Maßen. Fuchs, wer lehrte dich das? So rief er. Mag man doch billig Reineke Fuchs dich heißen. Du bist beständig der Lose. Allerorten kennst du ein Loch und weißt dir zu helfen. Reinecke neigte sich tief vor dem Könige, neigte besonders vor der Königin sich und kam mit mutigen Sprüngen in den Kreis. Da hatte der Wolf mit seinen Verwandten sich schon gefunden. Sie wünschten dem Fuchs ein schmähliches Ende. Manches zornige Wort und manche Drohung vernahm er. Aber Lynx und Lupardus, die Wärter des Kreises, sie brachten nun die Heilgen hervor. Und beide Kämpfer beschwuren, Wolf und Fuchs, mit Bedacht die zu behauptende Sache. Isegrim schwur mit heftigen Worten und drohenden Blicken. Reinecke sei ein Verräter, ein Dieb, ein Mörder und aller Missetat schuldig. Er sei auf Gewalt und Ehebruch betreten, falsch in jeglicher Sache. Das gelte Leben um Leben. Reinecke schwur zur Stelle dagegen, er sei sich keiner dieser Verbrechen bewusst. Und Isegrim lüge, wie immer, schwöre falsch, wie gewöhnlich. Doch soll es ihm nimmer gelingen, seine Lüge zur Wahrheit zu machen, am wenigsten diesmal. Und es sagten die Wärter des Kreises, ein jeglicher tue, was er schuldig zu tun ist. Das Recht wird bald sich ergeben. Groß und klein verließen den Kreis, die beiden alleine drin zu verschließen. Geschwind begann die Äffin zu flüstern. Merket, was ich euch sagte. Vergesst nicht, dem Rate zu folgen. Reinecke sagte heiter darauf, die gute Vermahnung macht mich mutiger. Getrost, ich werde der Kühnheit und der List auch jetzt nicht vergessen, durch die ich aus manchen größeren Gefahren entronnen, worein ich öfters geraten, wenn ich mir dieses und jenes geholt, was ich bis jetzt nicht bezahlt, und mein Leben kühnlich gewagt. Wie sollte ich nicht jetzt so gegen den Bösewicht stehen? Ich hoffe, ihn gewisslich zu schänden, ihn und sein ganzes Geschlecht, und Ehre den meinen zu bringen. Was er auch lügt, ich tränk es ihm ein. Nun ließ man die beiden in dem Kreise zusammen, und alle schauten begierig. Isegrim zeigte sich wild und grimmig, reckte die Tatzen, kam daher mit offenem Maul und gewaltigen Sprüngen. Reinecke, leichter als er, entsprang dem stürmenden Gegner und benetzte behende den rauen Wedel mit seinem ätzenden Wasser und schleift ihn im Staube mit Sand, ihn zu füllen. Isegrim dachte, nun hab er ihn schon. Da schlug ihm der Lose über die Augen den Schwanz. Und Hören und Sehen verging ihm. Nicht das erste Mal übt er die List, schon viele Geschöpfe hatten die schädliche Kraft des ätzenden Wassers erfahren. Isegrims Kinder blendet er so, wie anfangs gesagt ist, und nun dacht er, den Vater zu zeichnen. Nachdem er dem Gegner so die Augen gesalbt, entsprang er seitwärts und stellte gegen den Wind sich, rührte den Sand und jagte des Staubes viel in die Augen des Wolfes, der sich mit Reiben und Wischen hastig und übel benahm und seine Schmerzen vermehrte. Reinecke wusste dagegen geschickt, den Wedel zu führen, seinen Gegner aufs Neue zu treffen und gänzlich zu blenden. Übel bekam es dem Wolfe, denn seinen Vorteil benutzte nun der Fuchs. Sobald er die schmerzlich tränenden Augen seines Feindes erblickte, begann er mit heftigen Sprüngen, mit gewaltigen Schlägen auf ihn zu stürmen, zu kratzen und zu beißen und immer die Augen ihm wieder zu salben. Halb von Sinnen tappte der Wolf. Da spottete seiner Reinecke dreister und sprach, »Herr Wolf, ihr habt wohl vor Zeiten manch unschuldiges Lamm verschlungen, in eurem Leben manch unsträfliches Tier verzehrt. Ich hoffe, sie sollen künftig Ruhe genießen. Auf alle Fälle bequemt ihr euch, sie in Frieden zu lassen und nehmet Segen zum Lohne. Eure Seele gewinnt bei dieser Buße, besonders wenn ihr das Ende geduldig erwartet. Ihr werdet für diesmal nicht aus meinen Händen entrinnen. Ihr müsstet mit Bitten mich versöhnen. Da schont ich euch wohl und ließ euch das Leben. Hastig, sagte Reineke das, und hatte den Gegner fest an der Kehle gepackt und hofft, ihn also zu zwingen. Isegrim aber, stärker als er, bewegte sich grimmig. Mit zwei Zügen riss er sich los. Doch Reineke griff ihm ins Gesicht, verwundet ihn hart und riss ihm ein Auge aus dem Kopfe. Es rann ihm das Blut die Nase herunter. Reineke rief: So wollt ich es haben, so ist es gelungen. Blutend verzagte der Wolf, und sein verlorenes Auge macht ihn rasend. Er sprang, vergessend Wunden und Schmerzen, gegen Reineken los und druckt ihn nieder zu Boden. Übel befand sich der Fuchs, und wenig half ihm die Klugheit, einen der vorderen Füße, die er als Hände gebrauchte, fasst ihm Isegrim schnell und hielt ihn zwischen den Zähnen. Reineke lag bekümmert am Boden. Er sorgte zur Stunde, seine Hand zu verlieren, und dachte tausend Gedanken. Isegrim brummte dagegen mit hohler Stimme die Worte: Deine Stunde, Dieb, ist gekommen. Ergib dich zur Stelle, oder ich schlage dich tot für deine betrüglichen Taten. Ich bezahle dich nun. Es hat dir wenig geholfen, Staub zu kratzen, Wasser zu lassen, das Fell zu bescheren, dich zu schmieren. Wehe dir nun! Du hast mir so vieles übel getan, gelogen auf mich, mir das Auge geblendet, aber du sollst nicht entgehen. Ergib dich, oder ich beiße! Reineke dachte: Nun geht es mir schlimm, was soll ich beginnen? Geb ich mich nicht, so bringt er mich um, und wenn ich mich gebe, bin ich auf ewig beschimpft. Ich verdiene die Strafe, denn ich habe ihn zu übel behandelt, zu gröblich beleidigt. Süße Worte versucht er darauf, den Gegner zu mildern. Lieber Oheim, sagt er zu ihm, ich werde mit Freuden euer Lehnsmann sogleich, mit allem, was ich besitze. Gerne gehe ich als Pilger für euch zum heiligen Grabe, in das heilige Land, in alle Kirchen und bringe Ablass genug von dannen zurück. Es gereichet derselbe eurer Seele zu Nutz und soll für Vater und Mutter übrig bleiben, damit sich auch die im ewigen Leben dieser Wohltat erfreuen. Ach, wer ist ihrer nicht bedürftig? Ich verehre euch, als wärt ihr der Papst. Und schwöre den teuren, heiligen Eid, von jetzt auf alle künftigen Zeiten ganz der Eure zu sein, mit allen meinen Verwandten. Alle sollen euch dienen, zu jeder Stunde, so schwöre ich. Was ich dem Könige selbst nicht verspräche, das sei euch geboten. Nehmt ihr es an, so wird euch dereinst die Herrschaft des Landes. Alles, was ich zu fangen verstehe, das will ich euch bringen. Gänse, Hühner, Enten und Fische. Bevor ich das Mindeste solcher Speise selbst verzehre. Ich lasse euch immer die Auswahl, eurem Weib und den Kindern. Ich will mit Fleiße daneben euer Leben beraten. Es soll euch kein Übel berühren. Lose heiß ich, und ihr seid stark. So können wir beide große Dinge verrichten. Zusammen müssen wir halten, einer mit Macht, der andere mit Rat. Wer wollt uns bezwingen? Kämpfen wir gegeneinander, so ist es übel gehandelt. Ja, ich hätte es niemals getan, wofern ich nur schicklich hätte, den Kampf zu vermeiden gewusst. Ihr fordertet aber, und ich musste denn wohl mich ehrenhalber bequemen. Aber ich habe mich höflich gehalten und während des Streites meine ganze Macht nicht bewiesen. Es muss dir, so dachte ich, deinen Oheim zu schonen, zur größten Ehre gereichen. Hätt ich euch aber gehasst, es wäre euch anders gegangen. Wenig Schaden habt ihr gelitten, und wenn aus Versehen euer Auge verletzt ist, so bin ich herzlich bekümmert. Doch das Beste bleibt mir dabei. Ich kenne das Mittel, euch zu heilen, und teil ich's euch mit, ihr werdet's mir danken. Bliebe das Auge gleich weg, und seid ihr sonst nur genesen, ist es euch immer bequem. Ihr habet, leget ihr euch schlafen, nur ein Fenster zu schließen. Wir anderen bemühen uns doppelt. Euch zu versöhnen, sollen sogleich sich meine Verwandten vor euch neigen, mein Weib und meine Kinder. Sie sollen vor des Königes Augen im Angesicht dieser Versammlung euch ersuchen und bitten, dass ihr mir gnädig vergebet und mein Leben mir schenkt, dann will ich offen bekennen, dass ich unwahr gesprochen und euch mit Lügen geschändet, euch betrogen, wo ich gekonnt. Ich verspreche zu schwören, dass mir von euch nichts Böses bekannt ist und dass ich von nun an nimmer euch zu beleidigen denke. Wie könntet ihr jemals größere Sühne verlangen als die, wozu ich bereit bin? Schlagt ihr mich tot? Was habt ihr davon? Es bleiben euch immer meine Verwandten zu fürchten und meine Freunde. Dagegen, wenn ihr mich schont, verlasst ihr mit Ruhm und Ehren den Kampfplatz, scheinet jeglichem edel und weise. Denn höher vermag sich niemand zu heben, als wenn er vergibt. Es kommt euch so bald nicht diese Gelegenheit wieder. Benutzt sie. Übrigens kann mir jetzt ganz einerlei sein, zu sterben oder zu leben.
Falscher Fuchs, versetzte der Wolf, wie wärst du so gerne wieder mich los? Doch wäre die Welt von Golde geschaffen und du bötest sie mir in deinen Nöten, ich würd dich nicht lassen. Du hast mir so oft vergeblich geschworen, du falscher Geselle. Gewiss nicht Eierschalen erhielt ich, ließ ich dich los. Und ich achte nicht viel auf deine Verwandten. Ich erwarte, was sie vermögen und denke so ziemlich, ihre Feindschaft zu tragen. Du Schadenfroher, wie würdest du nicht spotten, gäb ich dich frei auf deine Beteuerung. Wer dich nicht kennte, wäre betrogen. Du hast mich, so sagst du, heute geschont, du leidiger Dieb, und hängt mir das Auge nicht zum Kopfe heraus? Du Bösewicht, hast du die Haut mir nicht an 20 Orten verletzt und konnt ich nur einmal wieder zu Atem gelangen, da du den Vorteil gewonnen? Töricht wäre es gehandelt, wenn ich für Schaden und Schande dir nun Gnad und Mitleid erzeigte. Du brachtest, Verräter, mich und mein Weib in Schaden und Schmach. Das kostet dein Leben. Also, sagte der Wolf.
Indessen hatte der Lose zwischen die Schenkel des Gegners die andere Tatze geschoben. Bei den empfindlichsten Teilen ergriff er denselben und ruckte, zerrte ihn grausam. Ich sage nicht mehr. Erbärmlich zu schreien und zu heulen, begann der Wolf mit offenem Munde. Reineke zog die Tatze behend aus den klemmenden Zähnen, hielt mit beiden den Wolf nun immer fester und fester, kneipt und zog, und da heulte der Wolf so und schrie so gewaltig, dass er Blut zu speien begann. Es brach ihm vor Schmerzen über und über der Schweiß durch die Zotten. Er löste sich vor Angst. Das freute den Fuchs. Nun hofft er zu siegen. Hielt ihn immer mit Händen und Zähnen, und große Bedrängnis, große Pein kam über den Wolf. Er gab sich verloren. Blut rann über sein Haupt, aus seinen Augen. Er stürzte nieder, betäubt. Es hätte der Fuchs des Goldes die Fülle nicht für diesen Augenblick genommen. So hielt er ihn immer fest und schleppte den Wolf und zog, dass alle das Elend sahen, und kneipt und druckt und biss und klaute den Armen, der mit dumpfem Geheul im Staub und eigenem Unrat sich mit Zuckungen wälzte, mit ungebärdigen Wesen. Seine Freunde jammerten laut. Sie baten den König, aufzuheben den Kampf, wenn es ihm also beliebte. Und der König versetzte, sobald es euch allen bedünket, allen lieb ist, dass es geschehe, so bin ich's zufrieden. Und der König gebot, die beiden Wärter des Kreises, Lynx und Lupardus, sollten zu beiden Kämpfern hineingehen. Und sie traten darauf in die Schranken und sprachen dem Sieger Reineken zu, es sei nun genug, es wünschte der König, aufzuheben den Kampf, den Zwist geendigt zu sehen. Er verlangt, so fuhren sie fort, Ihr mögt ihm den Gegner überlassen, das Leben dem Überwundenen schenken. Denn wenn einer getötet in diesem Zweikampf erläge, wäre es schade auf jeglicher Seite. Ihr habt ja den Vorteil. Alle sehen es, klein und große. Auch fallen die besten Männer euch bei. Ihr habt sie für euch auf immer gewonnen. Reinecke sprach: Ich werde dafür mich dankbar beweisen. Gerne folg ich dem Willen des Königs. Und was sich gebühret, tu ich gern. Ich habe gesiegt. Und Schöners verlang ich nichts zu erleben. Es gönne mir nur der König das eine, dass ich meine Freunde befrage. Da riefen die Freunde Reinekens alle: Es dünket uns gut, den Willen des Königs gleich zu erfüllen. Sie kamen zu Scharen zum Sieger gelaufen, alle Verwandte, der Dachs und der Affe und Otter und Biber. Seine Freunde waren nun auch der Marder, die Wiesel, Hermelin und Eichhorn und viele, die ihm befeindet, seinen Namen zuvor nicht nennen mochten. Sie liefen alle zu ihm. Da fanden sich auch die sonst ihn Verklagten, seine Verwandten an jetzt, und brachten Weiber und Kinder, große, mittlere, kleine, dazu die Kleinsten. Es tat ihm jeglicher schön. Sie schmeichelten ihm und konnten nicht enden. In der Welt geht's immer so zu. Dem Glücklichen sagt man, bleibet lange gesund. Er findet Freunde die Menge. Aber wem es übel gerät, der mag sich gedulden. Ebenso fand es sich hier. Ein jeglicher wollte der Nächste neben dem Sieger sich blähen. Die einen flöteten, andere sangen, bliesen Posaunen und schlugen Pauken dazwischen. Reinekens Freunde sprachen zu ihm: Erfreut euch, ihr habet euch und euer Geschlecht in dieser Stunde gehoben. Sehr betrübten wir uns, euch unterliegen zu sehen. Doch es wandte sich bald. Es war ein treffliches Stückchen. Reinecke sprach: Es ist mir geglückt, und dankte den Freunden. Also gingen sie hin mit großem Getümmel, vor allem Reinecke mit den Wärtern des Kreises. Und so gelangten sie zum Throne des Königs. Da kniete Reinecke nieder. Aufstehen, hieß ihn der König, und sagte vor allen den Herren: Euren Tag bewahrtet ihr wohl. Ihr habet mit Ehren eure Sache vollführt. Deswegen spreche ich euch ledig. Alle Strafe hebet sich auf. Ich werde darüber nächstens sprechen im Rat mit meinen Edlen, sobald nur Isegrim wieder geheilt ist. Für heute schließe ich die Sache. Eurem Rate, gnädiger Herr, versetzte bescheiden Reinecke drauf, ist heilsam zu folgen. Ihr wisst es am besten. Als ich hierher kam, klagten so viele. Sie logen dem Wolfe, meinem mächtigen Feinde, zulieb. Der wollte mich stürzen, hatte mich fast in seiner Gewalt. Da riefen die anderen: Kreuzige! Klagten mit ihm, nur mich aufs Letzte zu bringen, ihm gefällig zu sein. Denn alle konnten bemerken, besser stand er bei euch als ich, und keiner gedachte weder ans Ende, noch wie sich vielleicht die Wahrheit verhalte. Jenen Hunden vergleich ich sie wohl, die pflegten in Menge vor der Küche zu stehen und hofften, es werde wohl ihrer auch der günstige Koch mit einigen Knochen gedenken. Einen ihrer Gesellen erblickten die wartenden Hunde, der ein Stück gesottenes Fleisch dem Koche genommen und nicht eilig genug zu seinem Unglück davonsprang. Denn es begoss ihn der Koch mit heißem Wasser von hinten und verbrüht in den Schwanz. Doch ließ er die Beute nicht fallen, mengte sich unter die anderen. Sie aber sprachen zusammen: Seht, wie diesen der Koch vor allen anderen begünstigt. Seht, welch köstliches Stück er ihm gab. Und jener versetzte: Wenig begreift ihr davon. Ihr lobt und preist mich von vorne, wo es euch freilich gefällt, das köstliche Fleisch zu erblicken. Aber beseht mich von hinten und preist mich glücklich, wofern ihr eure Meinung nicht ändert. Da sie ihn aber besahen, war er schrecklich verbrannt. Es fielen die Haare herunter und die Haut verschrumpft ihm am Leib. Ein Grauen befiel sie. Niemand wollte zur Küche. Sie liefen und ließen ihn stehen. Herr, die Gierigen mein ich hiermit. Solange sie mächtig sind, verlangt sie, ein jeder zu seinem Freunde zu haben. Stündlich sieht man sie an. Sie tragen das Fleisch in dem Munde. Wer sich nicht nach ihnen bequemt, der muss es entgelten. Loben muss man sie immer, so übel sie handeln. Und also stärkt man sie nur in sträflicher Tat. So tut es ein jeder, der nicht das Ende bedenkt. Doch werden solche Gesellen öfters gestraft und ihre Gewalt nimmt ein trauriges Ende. Niemand leidet sie mehr. So fallen zur Rechten und Linken ihnen die Haare vom Leibe. Das sind die vorigen Freunde, groß und klein. Sie fallen nun ab und lassen sie nackend. So wie sämtliche Hunde sogleich den Gesellen verließen, als sie den Schaden bemerkte und seine geschändete Hälfte. Gnädiger Herr, ihr werdet verstehen, von Reineken soll man nie so reden. Es sollen die Freunde sich meiner nicht schämen. Euer Gnaden dank ich aufs Beste. Und könnt ich nur immer euren Willen erfahren, ich würde ihn gerne vollbringen. Viele Worte helfen uns nichts, versetzte der König. Alles habe ich gehört und, was ihr meinet, verstanden. Euch als edlen Baron, euch will ich im Rate wie vormals wiedersehen. Ich mache euch zur Pflicht, zu jeglicher Stunde meinen geheimen Rat zu besuchen. So bringe ich euch wieder völlig zu Ehren und Macht. Und ihr verdient es, ich hoffe. Helfet, alles zum Besten zu wenden. Ich kann euch am Hofe nicht entbehren. Und wenn ihr die Weisheit mit Tugend verbindet, so wird niemand über euch gehen und schärfer und klüger Rat und Wege bezeichnen. Ihr werdet künftig die Klagen über euch weiter nicht hören. Und ihr sollt immer an meiner Stelle reden und handeln als Kanzler des Reiches. Es sei euch also mein Siegel befohlen. Und was ihr tut und schreibet, bleibe getan und geschrieben. So hat nun Reineke billig sich zu großen Gunsten geschwungen und alles befolgt man, was er rät und beschließt, zu frommen oder zu schaden. Reineke dankte dem König und sprach, mein edler Gebieter, zu viel Ehre tut ihr mir an. Ich will es gedenken, wie ich hoffe, Verstand zu behalten. Ihr sollt es erfahren. Wie es dem Wolf indessen erging, vernehmen wir kürzlich. Überwunden lag er im Kreise und übel behandelt. Weib und Freunde gingen zu ihm und Hinze der Kater, Braun der Bär und Kind und Gesind und seine Verwandten. Klagend legten sie ihn auf eine Bahre, man hatte wohl mit Heu sie gepolstert, ihn warm zu halten, und trugen aus dem Kreis ihn heraus. Man untersuchte die Wunden, zählete 26. Es kamen viele Chirurgen, die sogleich ihn verbanden und heilende Tropfen ihm reichten. Alle Glieder waren ihm lahm. Sie rieben ihm gleichfalls Kraut ins Ohr. Er nieste gewaltig von vorne und hinten. Und sie sprachen zusammen, wir wollen ihn salben und baden, trösteten solcher Gestalt des Wolfes traurige Sippschaft, legten ihn sorglich zu Bette. Da schlief er, aber nicht lange, wachte verworren und kümmerte sich. Die Schande, die Schmerzen setzten ihm zu. Er jammerte laut und schien zu verzweifeln. Sorglich wartete Gieremund sein mit traurigem Mute, dachte den großen Verlust. Mit mannigfaltigen Schmerzen stand sie, bedauerte sich und ihre Kinder und Freunde, sah den leidenden Mann. Er konnte es niemals verwinden, raste vor Schmerz. Der Schmerz war groß und traurig die Folgen. Reineken aber behagte das wohl. Er schwatzte vergnüglich seinen Freunden was vor und hörte sich preisen und loben. Hohen Mutes schied er von dannen. Der gnädige König sandte Geleite mit ihm und sagte freundlich zum Abschied: Kommt bald wieder! Da kniete der Fuchs am Throne zur Erde und sprach: Ich danke euch von Herzen und meiner gnädigen Frauen, eurem Rate, den Herren zusammt. Es spare, mein König, Gott zu vielen Ehren euch auf. Und was ihr begehret, tu ich gern. Ich lieb euch gewiss und bin es euch schuldig. Auch jetzo, wenn ihr es vergönnt, gedenk ich nach Hause zu reisen, meine Frau und Kinder zu sehen. Sie warten und trauern. Reiset nur hin, versetzte der König, und fürchtet nichts weiter. Also machte sich Reineke fort, von allen begünstigt. Manche seines Gelichters verstehen dieselbigen Künste. Rote Bärte tragen nicht alle, doch sind sie geborgen. Reineke zog mit seinem Geschlecht mit 40 Verwandten stolz von Hofe. Sie waren geehrt und freuten sich dessen. Als ein Herr trat Reineke vor, es folgten die anderen. Frohen Mutes erzeigt er sich da. Es war ihm der Wedel breit geworden. Er hatte die Gunst des Königs gefunden, war nun wieder im Rat und dachte, wie er es nutzte. Wen ich liebe, dem frommt's. Und meine Freunde genießen, also, dacht er, die Weisheit ist mehr als Gold zu verehren. So begab sich Reineke fort, begleitet von allen seinen Freunden, den Weg nach Malepartus, der Feste. Allen zeigt er sich dankbar, die sich ihm günstig erwiesen, die in bedenklicher Zeit an seiner Seite gestanden. Seine Dienste bot er dagegen. Sie schieden und gingen zu den Seinigen jeder. Und er in seiner Behausung fand sein Weib, Frau Ermelin, wohl. Sie grüßt ihn mit Freuden, fragte nach seinem Verdruss und wie er wieder entkommen. Reineke sagte: Gelang es mir doch, ich habe mich wieder in die Gunst des Königs gehoben. Ich werde wie vormals wieder im Rate mich finden und unserem ganzen Geschlechte wird es zur Ehre gedeihen. Er hat mich zum Kanzler des Reiches laut vor allen ernannt und mir das Siegel befohlen. Alles, was Reineke tut und schreibt, es bleibet für immer wohlgetan und geschrieben. Das mag sich jeglicher merken. Unterwiesen habe ich den Wolf in wenig Minuten, und er klagt mir nicht mehr. Geblendet ist er, verwundet und beschimpft sein ganzes Geschlecht. Ich habe ihn gezeichnet. Wenig nützt er künftig der Welt. Wir kämpften zusammen, und ich habe ihn untergebracht. Er wird mir auch schwerlich wieder gesund. Aber was liegt mir daran? Ich bleibe sein Vormann aller seiner Gesellen, die mit ihm halten und stehen. Reinekens Frau vergnügte sich sehr. Und so wuchsen auch die beiden kleinen Knaben im Mut bei ihres Vaters Erhöhung. Untereinander sprachen sie froh: Vergnügliche Tage leben wir nun, von allen verehrt, und denken indessen, unsere Burg zu befestigen und heiter und sorglos zu leben. Hochgeehrt ist Reineke nun. Zur Weisheit bekehre bald sich jeder und meide das Böse, verehre die Tugend. Dieses ist der Sinn des Gesangs, in welchem der Dichter Fabel und Wahrheit gemischt, damit ihr das Böse vom Guten sondern möget und schätzen die Weisheit. Damit auch die Käufer dieses Buchs vom Laufe der Welt sich täglich belehren. Denn so ist es beschaffen, so wird es bleiben. Und also endigt sich unser Gedicht von Reinekens Wesen und Taten. uns verhelfe der Herr zur ewigen Herrlichkeit. Amen. Vielen, vielen Dank.